Herzlich willkommen zur 392. Ausgabe unseres kleinen Kung-Fu-Podcasts, in dem wir auch manchmal über Filme reden. Und heute ist der Stefan irgendwie auf Zeitreise oder sowas und deshalb ist mal wieder Christoph Perner bei mir, der sich heute einen laserbewehrten Velociraptor als Reitgerät mitgebracht hat.
Hallo, wie sich das gehört als Geologe, ne? Ausgestorbene Tiere. Und Robert Krüger möchte gerne Russland überfallen.
Nein, eigentlich habe nur Leute töten, glaube ich, in dem Fall.
Achso, es sollte eine Hitler-Anspielung sein.
Ja.
Du hast Kung Fury gesehen, Robert. Ja. Erzähl doch mal, um was geht's?
Also zunächst, ich war nicht in der Sneak. Warum, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich habe keine gute Ausrede parat. Stattdessen habe ich jetzt nur einen anderen Film mitgebracht, der kürzlich ein bisschen Furore gemacht hat. Ich habe auf Twitter dauernd dieses Vorschaubildchen, wenn die Leute diesen YouTube-Link twittern, dann kommt auch immer dieses kleine Bildchen mit dem Play-Knopf in der Mitte. Und dann war dauernd dieses selbe Bild. Dann habe ich gedacht, was ist denn das? Es muss doch irgendwie. Und dann habe ich es dann doch mal geguckt. Und siehe da, Kung Fury ist ein Kurzfilm, der aus einer Kickstarter-Kampagne hervorgegangen ist. Und das ganze Ding ist 30 Minuten lang. Und ist dann wohl noch irgendwie nach Cannes aufs Filmfestival gekommen und statt dann in irgendwie so, ja, irgendwie verkauft zu werden oder sowas, ist er jetzt schlussendlich kostenlos auf YouTube gelandet. Also ganz eigenartige Geschichte für den Film, aber ja, worum geht's? Kung Fury ist ein Arschtritt in alle Klischees des 80er Jahre Action-Kinos und gleichzeitig ein unfassbar dick aufgetragenes Stück Referenzbombe an alles, all things 80s. Wir haben also einen Polizisten, der einen Kung-Fu-Großmeister, der irgendwie böse ist, verhaften möchte in Miami des Jahres 1985. Leider wird sein Partner von diesem Großmeister vor seinen Augen in zwei Teile gehackt und gleichzeitig wird er vom Blitz getroffen und von einer Kobra gebissen. Und als er wieder erwacht, ist er so eine Art Superheld und nennt sich ab sofort Kung Fury und bekämpft das Böse. Das macht er dann so ein bisschen und relativ schnell taucht aber im Miami des Jahres 1985 ein ebenbürtiger Gegner auf, wie sich das für jeden anständigen Superhelden gehört, braucht man ja einen ebenbürtigen Gegner. Und das ist in dem Fall Adolf Hitler, oder besser bekannt dann unter seinem Kung-Fu-Kampfnamen Kung Fuhrer. und demzufolge muss Kung Fury, unser Held, jetzt also, der übrigens die ganze Zeit immer so redet, so mit so einer gepressten, möglichst tiefen Stimme, die aber nicht so richtig authentisch zu ihm passt irgendwie, weil er so ein bisschen wie so ein cheesiges Johnny Depp als 21 Jump Street Backpfeifengesicht aussieht, so. Also so da kommt der nächste 80er Dings um die Ecke.
Ist das ein Comic oder?
Nee, ist ein Realfilm mit unfassbar viel Special Effects. Die sehen alle sehr cheesy, teilweise sehr schlecht aus, aber irgendwie sind sie dann doch viel zu gut, um wirklich aus den 80ern zu sein. Ist halt sehr viel Greenscreen, was man damals, glaube ich, noch nicht in dem Umfang benutzt hat. Aber halt aufgrund der Tatsache, dass das über eine Kickstarter-Kampagne finanziert wurde und dass da kein großes Studio hintersteckt, ist es halt nicht auf dem Level, was man heute erwarten würde. Nur um kurz noch die Story zu Ende zu bringen, Kung Fury beschließt dann, er muss in der Zeit zurückreisen und Adolf Hitler in den 40ern töten. Mit der Zeitreise geht ein bisschen was schief, weshalb wir dann plötzlich noch Thor und irgendwelche Barbarenmädels, die auf Laser schießen, in Velociraptoren reiten und so weiter dazu bekommen. Das möchte ich auch nicht alles weiter ausführen, jedenfalls großer Showdown. Und die Die Geschichte ist natürlich jetzt erstmal völlig an den Haaren herbeigezogen. Die Action ist vollkommen absurd. Es gibt, wird sehr viel gekämpft, es wird sehr viel lustig geschossen, aber mehr steckt da jetzt nicht dahinter. Also er wird irgendwie böse gemacht und dann kommt Hitler und dann muss er Hitler töten und dann rennt er los und tötet Hitler irgendwie und kann man sich alles denken, aber die Art, wie in diese ganze Geschichte erstmal völlig absurde Action eingewebt ist, dann wie alles in diesem Film 80er Jahre schreit, bis hin zu einem David Hasselhoff Sound und Soundtrack und was weiß ich nicht, was da alles noch an Referenzen drin ist, wo man, glaube ich, das Ding 5 oder 20 Mal gucken muss, bis man alles kapiert hat, was so drin ist. Es ist so überdreht, cheesy, also es ist ein Trip, im wahrsten Sinne des Wortes ist es ein Trip. Wie gesagt, das Ding geht 32 Minuten und es wird nicht langweilig. Also ich habe den geguckt und war eigentlich die ganze Zeit gebannt dabei, was erstaunlich ist, weil solche, ja, man hat so ein bisschen den Charme von so einem Fanprojekt, auch wenn das Ganze sehr professionell angelegt worden ist und auch wie sie das gedreht haben mit den ganzen Greenscreens und so, ist das jetzt nicht irgendwie drei Jungs in ihrem Hinterhof oder so, sondern auch wenn man sich die Credits anguckt, da haben schon ein paar Dutzend Leute mitgemacht. Oder ein paar mehr Dutzend, trotzdem hat man bei sowas oft das Gefühl so, na mal sehen, ob sie das nicht verkacken, aber der ist lustig, also und naja, spannend nicht wirklich, aber die Menge an Referenzen und die Dichte, mit der die hintereinander kommen, und dann eben die Kürze des Films und dass er dann nicht durchhängt an irgendeiner Stelle, ich war wirklich angetan. Also ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, hey, mein neuer Lieblingsfilm, dazu ist es einfach zu cheesy und zu einfach nur ein lustiges Projekt. Aber wenn man irgendwie mit den Filmen der 80er, mit so Kung-Fu-Filmen, Karate Kid und irgendwelchen Skateboard-Referenzen sind drin und natürlich überhaupt die ganze Mode der 80er, was der Film ganz oft macht, ist so, so ständig bringt unser Held irgendwelche One-Liner, bevor er irgendeinen Gegner finisht, bringt er immer irgendeinen schlechten Wortwitz und da sind ein paar Sachen, also ich könnte ja mal einen nennen, also geht zu so einem Nazi-Schergen hin und sagt dann irgendwie, der bedroht ihn mit der Waffe, I'm gonna disarm you und reißt ihm den Arm ab, ja. solche Gags so auf dem Niveau sind da dauernd drin, aber sie kommen halt doch immer so trocken und du erwartest sie in dem Augenblick so nicht, dass es dann doch wieder ein Lacher ist. Wenn Thor mit seinem Hammer zuschlägt und kurz bevor er zuschlägt, sagt er noch, stop, hammer time. Und ja, so, siehst du, diese Gags, die funktionieren und das ist schon irgendwie cool. Also, wie gesagt, der Film ist kostenlos auf YouTube, wir werden ihn in unseren Shownotes verlinken. Und jeder, der jetzt irgendwie an ein oder zwei Stellen gedacht hat, was, Laserraptoren muss ich sehen, also die 3,6 Hörer unter uns, unter unseren Hörern, die jetzt nicht sowieso schon in den letzten Tagen auf Twitter nicht entgehen konnten, ja, diesem Link.
Komisch, ist mir entgangen und ich bin echt viel auf Twitter in letzter Zeit.
Das stimmt, du bist wirklich viel auf Twitter. Ja, du bist selten bei uns in der Sendung, aber auf Twitter bist du viel. Ja,
ich habe irgendwie Twitter endlich für mich gefunden und macht mir großen Spaß. Aber das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Tja. Komisch.
Und das, obwohl der Führer drin ist. Also wirklich.
Ja, erstaunlich.
Und Laserraptoren.
Muss ich unbedingt nachher suchen und irgendeinen Tweet mir dazu ausdenken.
Okay.
Oder bin ich natürlich jetzt schon am Trend vorbei. Ist schon klar.
Ach, egal. Immer hintenher. Das ist auch okay.
Wurscht.
Wenn der Spruch gut ist, kannst du da noch Pfaffs reißen mit.
Ja, ist bei mir ja vorhersehbar, was dann kommt. Aber weil ich ja ein Konzept habe in meinem Twitter-Account.
Ja, ich weiß. Ja, also wie gesagt, Empfehlung, jetzt ist das natürlich der Film, den ich hier oben auf die Liste geschrieben habe, also muss ich ihm Punkte geben. Mhm. Das fällt jetzt natürlich schwer, das irgendwie in Referenz zu setzen zu diesen üblicherweise 90 plus Minuten langen Hollywood-Blockbustern, die mit unfassbar viel mehr Budget produziert werden, aber für die Umstände, unter denen er entstanden ist und für einen Kurzfilm würde ich auf jeden Fall mal 8,5 Punkte sagen. Sehr lustig, weil auch er mit so Methoden, mit so Videotechniken arbeitet, wenn zum Beispiel irgendwas erzählt werden soll, wo normalerweise so eine irgendeine Blende benutzt werden würde oder irgendwas benutzt werden soll, um zu sagen, sozusagen, hier vergeht Zeit, ja, wir machen jetzt mal einen Schnitt und hier zwischen ist etwas Zeit vergangen, dann macht dieser Film an der Stelle nicht das, was heutige Filme tun würden, irgendeine Wischblende oder sonst irgendwas oder eine Einblendung 18 Minuten später oder so, sondern plötzlich wird das Bild schlecht, so wie das früher bei VHS-Kassetten war, und dann wird unten eingeblendet Video, also Tracking, dass der Videorekorder versucht, die Spurlage vom Band richtig einzustellen, da wird alles krisselig und wenn das Bild wiederkommt, ist die Zeit vergangen. Also solche Kleinigkeiten, das ist so Nerdgold einfach an der Stelle und dafür kriegt er die Punkte.
Eben als du erzählt hast, musste ich an so ein Genre denken, was, ich weiß nicht, vielleicht geht es mittlerweile nur noch an mir vorbei oder es gibt es nicht mehr. Und zwar dieses vor 10 Jahren total in, bei jedem großen Blockbuster, den es gab, gab es dann so einen Film, der sich daran angelehnt hat, aber so eine schräge Komödie war, billig gemachte, mit unglaublich vielen Zitaten aus irgendwelchen Filmen.
Ich glaube, das Genre gibt es schon noch, oder? Aber das
ist noch? Ich weiß nicht, es geht irgendwie an mir vorbei. Ich meine, zum Teil waren das dann Horrorfilme. Ich glaube, Scream ist ja im Endeffekt auch sowas, gell? Aber da
ja, noch, ja, weiß. Ist ja, noch, genau. Ja, aber guck mal, die meine Frau, die Spartaner und
genau,
ich ist
daran
sowas.
Ich auch gedacht,
dann hatten wir die Pute von Panem.
Ja, genau sowas.
Also es gibt es noch, das ist ja alles noch nicht.
Gute von Panem, du hast recht, das ist noch nicht so. Ja gut, die Spontane, das ist schon 10 Jahre her, gell? Ja, nicht ganz, 8 Jahre.
Nee, so lange ist der noch nicht her. Meine Frau, die Spartaner, und ich habe ich erst neulich in einem befreundeten Podcast hier gehört, beim Spätfilm, glaube ich.
Ja, weil du das war
wurde Zeit er gekürt von, als der schlechteste Film aller Zeiten.
Also es war zur Zeit von 300 und 300 war.
Ja, 2007. Ich weiß, 300 ist ziemlich lang her, aber ich glaube, meine Frau, die Spartaner, und ich war deutlich später. Oder? Also, ja. Warte, ich google das jetzt. Nee, ich will das jetzt
ich wissen. Ich würde sagen, das ist von 2008. Das ist ja auch schon wieder.
Du hast recht. Okay, ich nehme es zurück. ja.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht geht dieses Genre mittlerweile an mir vorbei, aber da musste ich jetzt gerade dran denken, so die Frage aufwerfend, ist das jetzt die modernere Version und dann auch natürlich irgendwie die coolere Version von so Referenzen auf andere Filme?
Also diese Typen, die meine Frau, die Spartaner und ich mit verbrochen haben, zum Teil als Regisseure, zum Teil als Drehbuchautoren oder auch alles, das sind diese Jason Friedberg und Aaron Seltzer. Und der hat eigentlich nie aufgehört damit. Also der hat dann gemacht Beileid bis zum Abendbrot 2010.
Ach, ja, stimmt.
Von dem ist auch die Pute von Panem 2013 und auch von 2013 ist.
Ah, das ist also gar kein Genre, sondern das ist einfach eine.
Nee, ist so ein Pärchen. Das ist so ein US-amerikanische zwei Typen, die das zusammen machen.
Immer dieselben.
Ja, genau. Okay. Und dann Hangover Girls ist jetzt offensichtlich auch noch in diese Reihe zu setzen. Ja, wie sind wir jetzt da hingekommen?
Nee, ich muss dich dran denken, weil das eben auch so mit Filmreferenzen, aber eben nicht so cool wie das, was du erzählt hast.
Nee, das hier, was ich erzählt habe, ist wirklich, es wird nicht so wahnsinnig. Achso, was ich übrigens vergessen habe, den Triceracop. Das ist ein Polizist in Miami, der ein Triceratops-Dingsbums-Kopf als Kopf hat. Und Kopf ist, ja. Völlig unmotiviert, plötzlich.
Triceracops.
Ja, genau. Sehr gut. Ja, wir haben, also Stefan und ich sind ja Mitglied in diesem, oder Martin auch und du, weiß ich gar nicht. Kurzfilm,
nicht.
Du nicht. Nee. In diesem Kurzfilmverein, der in Hofheim regelmäßig einmal im Jahr dieses Kurzfilmfestival Shorts at Moonlight organisiert. Wir haben da, weisen da, glaube ich, jedes Jahr drauf hin und es geht auch bald wieder los. Als ich jetzt mal wieder einen Kurzfilm geguckt habe und in diesen eben gerade, habe ich gedacht, das wäre doch was fürs Kurzfilmfestival. Dann habe ich gedacht, nee, eigentlich nicht. Weil ich glaube, in den Sichtungen, wo es darum geht, ob sowas aufs Festival passt, würden sich, glaube ich, alle kaputt lachen. Und ich glaube, es würden auch alle erkennen, dass der eigentlich was fürs Festival wäre. Aber das Festival hat immer so ein bisschen den Anspruch, auch ein kleines bisschen familientauglich zu sein. Und der hat halt so abgetrennte Arme und durchgebohrte Köpfe und ist halt ein Actionfilm und wo viel gekloppt und geschlagen wird. Und das Festival scheut sich nicht, auch mal Drama und irgendwie Kriegsfilme oder so. Wir hatten solche Beiträge zum Kosovo-Krieg, solche Sachen zu bringen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob bei der entsprechenden Jury ein Film, der so offensichtliche Gewaltdarstellung zum Spaß an der Gewaltdarstellung, ob das kommen würde, weil ich weiß gar nicht, ob das Festival eine FSK hat und ob man da an der Stelle ja sozusagen drauf achten würde. Müsste ich eigentlich mal zur Sprache bringen, ob sowas was wäre. Das würde mich eigentlich mal interessieren. Ich hätte jetzt auch gerne Stefans Meinung gehabt, der ja auch bei den Sichtungen und so schon dabei war, was er glaubt, was passieren würde. Das würde ich, ja, müsste ich nochmal mit ihm diskutieren oder generell mit der Jury dort. Ist mir nur so durch den Kopf gegangen, ob das vielleicht was fürs Festival wäre.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Ja. Also bei Kinder sind, glaube ich, nie Gäste. Das fängt ja erst um 10 an, wenn es dunkel ist, ja, oder
stimmt.
So.
Stimmt, eigentlich vom Jugendschutz.
Eigentlich müsste es theoretisch gehen, aber
die Erfahrung zeigt, dass wir sowas eigentlich dort nicht gesehen haben bisher.
Ja, vielleicht auch nur, weil es nicht eingereicht wird. Kann ja auch sein.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Naja. So, jetzt einmal kurze Durchsage an Erik und alle Leute, die den Alkohol nicht mögen. Einmal skippen bitte zur nächsten Kapitelmarke. Es ist Zeit für die Droge der Wahl. Christoph, was hast du am Start?
Echt? Erik beschwert sich, wenn wir über Alkohol reden?
Nein, er beschwert sich nicht. Er hat nur irgendwann mal zu Protokoll gegeben, dass er dann skippt.
Echt?
Und deshalb grüßen wir ihn jetzt immer, damit er skippen kann.
Das ist ja empfindlich. Na gut, ich trinke einen Single Malt Whisky, einen schottischen von der Insel Jura, der auch Jura heißt, Jura Superstition.
Oh, den kenne ich, der ist schön.
Und der ist wirklich schön, ja, den habe ich mir gestern gekauft und bin sehr zufrieden.
Den habe ich mal am Jura-Stand auf dem BCB gegen all seine Brüder und Schwestern vergleichsgetrunken. Und ich glaube, ich müsste in meine Notizen gucken, welcher da jetzt mein Favorite war. Aber ja, ich fand die, glaube ich, alle ganz okay.
Der ist sehr schön ausgewogen. Der hat einerseits so Anklänge von einem Islay-Whisky, was ja die Nachbarinsel ist. Also dieses arg rauchige, aber auf der anderen Seite ist er auch, ja, ich will nicht sagen massenkompatibler, aber er ist ein bisschen gefälliger. Ist gut trinkbar, obwohl er auch, ich glaube, 43% hat oder so. Wirklich schön ausgewogener Whisky.
Prima. Ich habe. Du kannst ja mal raten, ob du es erkennst.
Klingt nach einem Bier.
Richtig.
Du hast ein Bier? Wahrscheinlich so ein abgefahrenes
Indian. Nee, diesmal überhaupt Ale, nicht. Oder? Diesmal überhaupt nicht. Ich hatte vorhin irgendwie auf dem Weg hierher, als ich aus der U-Bahn gestiegen bin, irgendwie Bock auf Bier. Und habe dann gedacht, das würde ja passen, kannst ja zur Sendung ein Bier trinken. Und dann ist mir eingefallen, du hast überhaupt kein Bier mehr zu Hause. Und dann bin ich einfach auf dem Weg hier nach Hause noch in Rewe gegangen und habe einfach so das beste Rewe-Bier, was ich finden konnte, gekauft. was in dem Fall Rothaus Tannenzäpfle ist. Oh. Jetzt ist es natürlich blöd, dass der Erik gerade weggeskippt hat, weil das ist ja so ein baden-württembergisches, schwäbisches Bier, obwohl das ist fast eher Schwarzwald, ne?
Ich glaube, ja.
Ja, Hochschwarzwald steht auch drauf. Trotzdem ist das so ein Bier, was ich irgendwie mit so Schwabenländle in Verbindung bringe. Und ja, das trinke ich jetzt.
Ist der Schwarzwald, ist der gehört zu Baden, oder?
Oh, frag mich sowas nicht, da kann man sich nur in die Nesseln setzen.
Ja, ja, ich weiß es auch nicht.
Ja, aber irgendjemand wird uns in den Kommentaren aufklären.
Ich habe so eine Erinnerung, wenn man den Schwarzwald als schwäbisch bezeichnet, damit setzt man sich eher in die Nesseln. Aber ich kann mich auch irren. Ich weiß es nicht.
So, gut. Ich muss natürlich noch meine Mad Max-Reihe fortsetzen. Ich hoffe, du hast in den letzten beiden Folgen gehört.
Endlich kommt die Donnerkuppel, da freue ich mich schon drauf.
ja, also was soll ich sagen?
Also ich habe ja die Donnerkuppel auch gesehen und es ist schon ganz schön lange her, also richtig lange her.
Also nochmal ganz kurz, schnell Zusammenfassung, was bisher geschah. Ich hatte Mad Max 1 vor zwei Sendungen besprochen und mein Fazit war im Grunde, der ist gut, der ist gut gealtert, aber ich hatte den komplett anders in Erinnerung und das ist nur so eine Art Prolog zu dem, was noch gekommen ist.
Ich habe den so als ganz ödes Roadmovie in Erinnerung. Die fahren einfach nur von rechts nach links und dann wieder von links nach rechts.
Ja, so
und
ungefähr.
Und halt diese legendäre Szene mit dem Arm absägen. Aber sonst...
Genau, ja, da hast du sehr viel präzisere Erinnerungen an den Film als ich. Der hat so ein paar Momente von Härte, aber das habe ich ja auch alles vor zwei Sendungen schon gesagt. Ich wollte nur sagen, so den hatte ich total falsch in Erinnerung. Ich hatte irgendwie in meinem Kopf, der Einser ist so das ikonische Ding Und
nee, ich glaub, der Zweier ist
anders, als ich das in Erinnerung hatte. Der Zweier ist das, was ich eigentlich als Mad Max im Kopf hatte, und das delivert er dann auch wenn die Story total dünn ist.
Beim Zweier, genau, da habe ich so in Erinnerung, so, das war das ikonische große Ding. Mhm. Und ich kann mich an nichts mehr erinnern daran. Ich weiß nur, es war ein ganz großer Film.
Ja, so, also das ist das. Und jetzt kam eben die Donnerkuppel. Was hattest
du? Da habe ich wieder mehr Erinnerungen. Und da habe ich so, ich weiß nicht, ob die Erinnerung an die Erinnerung an die Vorfreude von damals ist oder wirklich an den Film. Aber es ist halt dieses, irgendwie diese Festung mit Tina Turner in dieser, wohnt die in so einer Blase oder so? Das sind so meine Erinnerungen. Oder
ja, so, ja, ist nicht verkehrt.
Okay?
Nicht
so eine Zeltbahnblase.
Genau.
Und dann irgendwie so wie Gladiatorenkämpfe, oder?
Also, fangen wir mal an.
Irgendwie sowas. Also, das sind so meine Erinnerungen. Und ich habe Erinnerung, dass der super cool war. Jetzt enttäusch mich nicht.
Doch, muss ich leider. Aber fangen wir mal an. Also, es geht los mit echt cheesiger 80er-Jahre-Opener-Musik, die natürlich von Tina Turner ist.
Oh,
aber
ist
überhaupt
cool.
Nicht zu diesem ganzen Setting passt.
Ist es nicht dieses We Don't Need Another Hero oder so?
Das ist am Schluss, glaube ich, der Song, wenn es zu Ende ist, oder möglicherweise auch der letzte Teil der Eröffnung. Aber am Anfang fängt es erstmal so mit so Synthesizer, pium, 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 pum, da, 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 da. Und du denkst dir so, was ist das denn? Sind wir jetzt in einem Computerspiel oder was soll hier passieren? Und dann beginnt es so richtig schön Mad Max-ig, so Wüste, alles dreckig, er fährt da mit so einem komischen Kamelplanwagen und wird erstmal ausgeraubt und dann kommt er in diese Stadt rein, wo...
Ist das Kind mit dem Bumerang, ist das in dem Film oder
nee, das ist im Zweiten.
Das ist im Zweiten, nein. Ja.
The Feral Kid. Das ist im Zweiten, also jetzt im Dritten, er kommt in diese Stadt rein und in dieser Stadt ist irgendwie derjenige, der ihn beklaut hat, den kennen wir auch aus dem zweiten Teil. Und er will seine Sachen wieder haben und gerät da erstmal mit den Ordnungskräften aneinander. Das sind alles wieder so komisch homoerotisch angehauchte Punks, die irgendwie so postmodernen Quatsch machen. Und wir haben also so, es gibt kein Benzin mehr. Die meisten Leute ziehen irgendwelche Wagen oder haben wieder Pferdewagen oder also diese ganze Benzinverbrennernummer aus dem Zweiten ist offensichtlich so ein bisschen zu Ende, oder das kann man sich nur noch,
ja, im Endeffekt auch.
Also, genau, aber das kann man sich nur noch leisten, wenn man wirklich irgendwie, wenn es wichtig ist, dann macht man das mal, aber ansonsten hat man ja irgendwie ein Pferd oder ein Kamel. Und er kommt dann nun also rein und will seine Sachen wieder haben. Und eigentlich ist alles wie im Zweier. Er hat jetzt zwar lange Haare, aber er ist so der harte Hund, er ist Mad Max und er war mal Cop und er ist schnell und er ist bis unter die Zähne bewaffnet und jetzt geht er da rein. So, dann lernen wir also kennen, wie diese Verwaltungsstrukturen in dieser Stadt so sind. Da gibt es einmal die Oberwelt, wo sozusagen Tina Turner herrscht, als die, die hat die Stadt gegründet und wird irgendwie Auntie irgendwas, also Tante sowieso genannt. Und es gibt die Unterwelt, wo aus Schweinedung Energie erzeugt wird. Und da
hat man das damals schon gemacht? Weil ich meine, das macht man ja jetzt wirklich.
Ja, ja, nur das war damals schon so die Idee.
Das ist krass, ich weiß. Ja, aber sowas hat man in den 80ern noch gar nicht gemacht, oder?
Na, weiß ich nicht. Jedenfalls hat der Film das schon vorgeahmt.
Die Idee war schon da.
Cool. Dort unten herrscht ein Gespann aus einem Typen mit unfassbaren Muskeln und einem Zwerg, der körperlich im Grunde kaum in der Lage ist, alleine groß zu laufen. Also das kann er schon noch, aber er ist halt, dadurch, dass er ultra kleinwüchsig ist, könnte er sich jetzt, sagen wir mal, gegen die dort herrschenden rauen Sitten nicht wirklich durchsetzen. Also haben die so eine Symbiose, sind die eingegangen. Und der Zwerg ist das Gehirn und reitet immer auf dem Rücken von diesem unfassbaren Riesen, der so eine Stahlmaske wie so eine Taucherglocke aufhat.
Und klingt doch super.
Der Zwerg mit dem Gehirn wird Master genannt und der Klopper, auf dem er reitet, wird Blaster genannt. Weshalb die zusammen Master Blaster heißen. Und die herrschen über die Unterwelt, also über die Energieproduktion, und erpressen damit nun die Herrscherin der Oberwelt, Tina Turner.
Okay.
Weshalb Tina Turner jetzt ein Deal unserem Herrn Mad Max anbietet, wenn er den Body, also den Blaster, wenn er den umbringt, aber Master soll er am Leben lassen, weil das Gehirn brauchen sie noch, damit den können sie dann irgendwie, keine Ahnung, anderweitig erpressen und er kann weiter da seine Gehirnsachen machen, wie die ganze Unterwelt laufen muss.
Ich hätte gedacht, dass es eher andersrum ist. Man
hätte ich jetzt auch gedacht, aber sie wollen quasi nur sein Schutzschild loswerden, damit sie ihn in den Griff kriegen können. Mhm. Wenn er den umbringt, dann kriegt er seine Sachen zurück und auch sein Auto und alles, was man ihm so geklaut hat. Okay, bis dahin dachte ich, geil, das fängt richtig gut an. Das ist toll, wie das hier abläuft und diese Stadt, da ist so viel zu erkunden. Und wenn der Film jetzt noch so ein bisschen hingeht und mich so ein bisschen tiefer reingucken lässt, wie diese Welt tickt und die Sache mit der Unterwelt und da wird die Energie erzeugt und dann ist da schon so ein Gefangener, der wird so ein bisschen eingeführt, als ob er sich so an Mad Max so ranschmiert, da weiß man schon, okay, der wird später nochmal wichtig werden, der hat irgendwie der hat auch so einen rebellischen Willen und wird ihm wahrscheinlich irgendwann helfen oder irgendwas. Das lässt sich gut an und dann kommt es eben zu dem großen Kampf, wo dann klar wird, wie der Kampf jetzt ablaufen soll. Er muss ihn irgendwie provozieren und dann sagt das Gesetz, dass wenn sich zwei Männer streiten, dann gehen sie in die Donnerkuppel und in der Donnerkuppel zwei Mann gehen rein, ein Mann geht raus. Und dann heißt es halt Kampf Mad Max gegen Blaster. Und
das war schon auch so Unterhaltung für die Massen, ja?
Das ist Unterhaltung für die Massen, die stapeln sich dann alle außen auf die Donnerkuppel drauf und ja, in einer sehr schön inszenierten Geschichte kommt dann Auntie, also die Oberhäuptlingsfrau, an so einem Seilbahn-Ding, schwebt sie mit ihrem wehenden Kleid aus ihrer Zeltkuppel im Himmel herab auf ihren Logenplatz in der Donnerkuppel. Da wird es dann so ein bisschen cheesy an der Stelle und dann fängt dieser Kampf auf Leben und Tod an. Und jetzt weiß ich nicht, soll ich spoilern oder soll ich nicht spoilern? Also
ist uralt.
Der Film ist uralt und dass Mad Max das jetzt gewinnt und an der Stelle nicht tot ist, ist glaube ich auch einfach nicht zu viel verraten. Nur jetzt passiert Folgendes: Er wird dieser Stadt verbannt in die Wüste.
Mhm. Warum das?
Weil er in dem Augenblick, wo er den töten soll, bricht er den Vertrag, dass er nicht über den Vertrag reden darf. Macht er dann trotzdem, dann da steht Auntie in einem schlechten Licht da und lässt ihn verbannen. Was jetzt dabei passiert, er wird verbannt und wird dann aus der Wüste, wo er eigentlich mehr oder weniger dem Verdursten preisgegeben ist, wird er gerettet von so einem Deus Ex Machina Film, Deus Ex Machina Effekt, plötzlich springt die Rettung aus dem Nichts, nämlich ein kleines Äffchen, das extra noch losgeschickt worden ist und auf magische Art und Weise in der Lage ist, ihn zu finden. Es ist möglicherweise sein Affe, den hat er am Anfang auf dem Planwagen dabei gehabt, alles geschenkt, braucht ihr mir nicht in die Kommentare schreiben, ist trotzdem völliger Humbug, dass dieser Affe mit der Flasche Wasser quer durch die Wüste genau weiß, wo er hinlaufen muss und im richtigen Augenblick da auftaucht. Ich dachte, ich schreie auf dem Sofa bei diesem Plothole-Blödsinn. Danach wird er gefunden von einer Amazone, die aus dem Nichts auftaucht, offensichtlich nicht viel weiter als einen Pferderitt von dieser Stadt entfernt ist, aber mit irgendwelchen komischen indianerartigen Ureinwohnern in einem Tal, wo es Wasser im Überfluss gibt, lebt und...
Es ist erstaunlich, dass sie das nicht gefunden haben.
Und dort einfach offensichtlich seit der Apokalypse da ist und so alte, tradierte Geschichten von Generation zu Generation weitergegeben hat und eine völlig verschrobene Vorstellung davon hat, wie die Welt früher mal war und ihn jetzt für so eine Art Gottheit hält, die aus irgendeiner alten Überlieferung überliefert wurde, dass die ihr erscheinen, dass die denen erscheinen müssen und der wird sie dann zurück nach Hause führen. Das Plothole ist so riesengroß, da kannst du eine 747 durchfliegen, weil Mad Max haben wir in drei Filmen gesehen, wie er irgendwie wie ein und derselbe Typ die Apokalypse noch miterlebt hat und die anderen haben schon tradierte Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Wie geht das denn? Das ist doch völliger Blödsinn.
Du bist ja kleinlich.
Und die leben einen Pferderitt entfernt in der Wüste von dieser Stadt, wissen da nichts von. Die anderen marodieren durch die gesamte Wüste und bringen alles um, was nicht bei drei auf dem Baum ist und wissen nichts von diesem Tal voller Wasser. Dann machen sie sich irgendwann auf den Weg und laufen da zurück und dann ist man da auch irgendwie zwei Tage später oder einen Tag oder keine Ahnung. Es ist grotesk und ab dem Augenblick nimmt dieser Film eine Wendung auch in der Ansprechhaltung dem Zuschauer gegenüber, wird er plötzlich albern und macht lauter so cheesige Sachen, die so als ob es plötzlich ein Film sein soll, der auch Kinder unterhalten möchte, was natürlich nicht zu dem Brutalitätslevel passt, was da drin ist. Wobei das deutlich zurückgefahren wurde gegenüber dem Zweier, aber trotzdem taugt halt nicht als Kinderfilm. Aber er macht dann halt so Sachen, es gibt dann am Schluss zum Beispiel nochmal ein kurzes Aufbäumen des alten Mad Max Themas und es gibt eine Flucht aus dieser Stadt, wo eine große Verfolgungsjagd drin ist, wo dann auch wieder absurde Fahrzeuge zum Einsatz kommen, da denkt man nochmal kurz, okay, vergessen wir mal diese mittlere Episode mit diesen Indianerkindern. Jetzt wird's doch wieder, richtig Mad Max. Aber nein, diese Verfolgungsjagd ist erstens nicht mal halb so ernsthaft, nicht mal halb so gefährlich und ernst gemeint und böse, wie die in den, im Einser und im Zweier. Sie ist geradezu cheesy und wie so ein Stan und Laurel, Laurel und Hardy, wie heißen die Viecher, die beiden, ja. Film, so mit so Slapstick-Nummern drin, wo dann plötzlich Teil dieser Verfolgungsjagd ist diesmal kein Tanklastzug, sondern ein Zug, also ein richtiger Eisenbahnzug, und der fährt dann irgendwann über so eine Brücke, und während der darüber fährt, ist da an der Seite so ein Ausleger rausgeschwenkt, wo einer der Bösewichter dranhängt, und dann kommen immer so Signalmasten, und dann muss er so beim ersten Signalmast macht er noch so einen Klimmzug, und beim zweiten Signalmast schwingt er sich so außen vorbei, und in dem Augenblick kommen immer so Geräusche im Soundtrack, die so wuh, wupp, so, ja, und dann beim dritten Signalmast kriegt er den dann so dagegen, und dann kommt wieder so ein Comic-Geräusch, also es ist wirklich wie so ein, als wenn sich Laurel und Hardy gegenseitig irgendwie so ein Ölfass auf den Kopf zerdeppern, so ist das inszeniert, so das, wie so ein Jump'n'Run an der Stelle, und der macht ganz viele solche Sachen, wo er völlig albern wird, das ist einfach kein Actionfilm mehr, das ist einfach nur noch Action-Comedy- Quatsch, Kinder Jump'n'Run Hops Geschichte. Ich finde da echt keine Worte für. Es ist wirklich,
da habe ich überhaupt keine Erinnerung.
Wirklich dran. Bekloppt. Und nee, eben genau das, diese Erinnerung hatte ich auch nicht. Ja, und dann sind dann die Motive, die da natürlich verarbeitet werden, ist so dieses, die Menschheit beginnt quasi neu, deshalb diese Ureinwohner Indianer da, so die Apokalypse hat alles Wissen an die Zivilisation ausradiert. Man hat zwar noch so ein paar Artefakte, also der eine besitzt zum Beispiel so ein Gewehr, aber hat halt keine Ahnung, was das ist und wie man das benutzt und verwendet das halt einfach als Gehstock oder als Deko-Element oder so. Und Mad Max kommt dann und reißt die ganze Deko runter, steckt da eine Patrone rein und ballert damit rum, woraufhin alle denken, er sei Gott. Okay,
die sind alle verblödet.
Ich verstehe, was mir da so erzählt werden soll, aber es ist einfach so ein ganz eigenartiger, kruder Humor, so eine Indiana Jones Komponente, aber die wirklich cheesy und doof ist, kommt da rein. Und
die Zeit ist halt das Problem. Also, ja. Wie du schon ganz richtig gesagt hast, so, okay, war jetzt die Apokalypse vorgestern oder war die vor 200 Jahren? Da kann sich der Film wohl selbst gar nicht drauf einigen irgendwie.
Ja, ist doch dann auch egal, man erzählt halt einfach irgendeine Geschichte.
Ja, für den einen war es halt vorgestern, für den anderen vor 200 Jahren.
Genau. Auch wie dieser Zug dann losfährt, warum da überhaupt die Gleise sind und das ist alles grotesker Blödsinn. Und was ich halt eigenartig finde, die ersten 20 Minuten des Films sind vollkommen genau das, was man haben will. Da ist noch nichts cheesy. Da ist vielleicht mal der ein oder andere Gag drin oder diese 80er-Jahre-Musik am Anfang oder so. Aber das ist noch, das hätte ich alles gekauft. Und die letzten 20 Minuten, da packen sie wieder die großen Autos aus, da wird wieder gerammt und gefahren und gemacht und getan. Da entgleist sozusagen der Humor und was man als Action einbaut an vielen Stellen. Aber das grundsätzliche Mad Max-Thema ist erstmal da. Man hat da sicherlich den ein oder anderen inszenatorischen Blödsinn sich mit reingeschraubt. Aber wenn man diese 40 Minuten zusammennimmt, oder lass es vielleicht 60 sein, ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, dann hätte das noch ein guter Mad Max werden können, mit ein paar Entscheidungen und ein paar Schräubchen drehen hier, Schräubchen da. Aber in der Mitte, dieser ganze komplette Plotpart mit diesen Ureinwohnern, das ist, du hast auch das Gefühl, der Film zieht die Handbremse an, macht eine Schleuderwendung und erzählt einen völlig anderen Film weiter plötzlich. Du kommst dir echt so vor, als ob du denkst, ist das irgendwie eine andere Version? Gucke ich jetzt irgendwie den Hippie-Edit oder was, keine Ahnung, es ist, das ist nicht zu verstehen, also es ist ganz eigenartig. Vom Gefühl her so ähnlich wie diese Planwagen-Szene in Django Unchained, wo man auch das Gefühl hat, die ist einem anderen Film entsprungen und hat sich hier irgendwie rein verirrt, nur ist sie da halt einfach nur für einen Gag drin und wird dann auch sofort, wird wieder in den Modus des anderen Films zurückgeschaltet und man nimmt das dann so zur Kenntnis als, das war ja eine komische Episode gerade. und hier ist es halt so, dass der Teil...
Ja gut, das war aber halt eine Referenz. Der ist halt ein Film,
genau.
Freak.
Der ja, klar. Und hier ist es halt so, dass da einfach irgendwo in der Mitte plötzlich 40 Minuten ein anderer Unfug drin ist. Und was nichts mit Mad Max zu tun hat. Ja, also wenn ich da Punkte geben müsste, irgendwie 3 oder so. Ganz fürchterlich.
Gott, echt?
Und ich hab mich so gefreut. Also ich hatte so auch... in meinem Kopf so die Erinnerung, irgendwas war mit dem Dreier. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, ob ich ihn je komplett gesehen habe oder ob ich damals auch irgendwie eingeschlafen bin dabei oder was. Oder ich hatte Versatzstücke in Erinnerung, also so Teile kamen mir bekannt vor. Insofern muss ich ihn mal gesehen haben. Aber meine Erinnerung war eigentlich sehr löchrig und ich hatte nur immer so dieses Generelle, was das alle Leute immer sagen, der Dreier ist so ein Absturz. Und dann fing der so an und die ersten 20 Minuten und ich dachte, das stimmt doch gar nicht, was wollen die denn? Das ist doch großartig, wie das hier anfängt. Und dann wurde mir relativ hart klar, was gemeint war. Ja.
Ja, hey. Manchmal muss man ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Aussagen, so irgendwelche Filme seien der Absturz, weil manchmal empfinde ich es auch einfach nicht so. Also.
Ja, schauen dir an. Also
ja.
Das
wird wohl so sein in dem Fall, ja.
Können wir gerne nochmal drüber reden, aber ich.
Nö, ich glaube, ich muss den dann auch nicht nochmal sehen. Ich behalte da meine guten Erinnerungen.
Tja. Nun ja, so viel zu Mad Max 3 und jetzt bin ich dann endlich bereit für Mad Max 4. Ich habe auch schon einen möglichen Termin, wo ich ihn schauen werde, und zwar am Freitag. Ich hoffe, das klappt. Kommt nichts dazwischen, wir werden sehen. Jedenfalls, wenn alles gut geht, nächste Woche Mad Max Fury Road dann unser Thema hier.
Das soll sehr gut sein. Ich bin gespannt.
Ja, haben wir auch letzte Folge schon drüber geredet, dass ganz viele Kritiken ganz hervorragend sind. Ich habe jetzt aber auch den ersten richtigen Verriss gehört, wo von Leuten,
echt?
Die sagen, mit den besten Erwartungen reingegangen und dann gedacht, ich kann das mal zu Ende sein? Hier, wo ist mein Handy? Soll ich noch ein iPad-Spiel spielen? So auf echt? Der Basis, ja. Also
krass.
Ich bin gespannt, wie das auf mich wirken wird.
Auch.
Ja, du schaust im Moment keine Kinofilme, nehme ich an. Der Kleine hält euch immer noch auf Trab, oder wie?
Ach, es geht. Also, das Problem ist, er schaut gern fern. Und wir wollen ihn natürlich immer davor bewahren, weil das, gerade bei kleinen Kindern soll man ja nicht, gell? Das macht ja dumm und so. Er ist wirklich wie gebannt. Immer. Er dreht dann immer den Kopf dahin, wenn er irgendwie gerade gefüttert wird und Fernseher läuft.
Also gut, aber wenn er jetzt dann im Bett liegt, dann kannst du ja mal was anmachen, oder?
Genau, ja, nee, also wenn er schläft dann. Also er schläft sowieso gut durch, also schläft normalerweise so von, naja, von 10 bis 7. Wird dann manchmal einmal nachts wach, aber manchmal auch nicht. Also nö, er ist ziemlich pflegeleicht und wir könnten dann was schauen, aber wir schauen ja Serien weiter. Wir sind ja mit Star Trek durch, wie bekannt ist, und wir sind ja auch mittlerweile mit Battlestar Galactica durch. Und schauen jetzt da die Prequel-Serie dazu. Caprica.
Nie gehört.
Ja, ist schon was für Battlestar Galactica-Fans, keine Frage. Spielt, oh Gott, lass mich lügen, so ein paar Jahrzehnte. Ja, im Endeffekt anderthalb Generationen vor Battlestar Galactica. Und eben auf dem Hauptplaneten Caprica, nach dem eben die Serie auch benannt ist. Und ist ein ganz anderer Film oder eine ganz andere Serie. Also ist eben kein, nicht die große Raumschiff-Abenteuer Action Science Fiction, sondern ist mehr so ein Mafia-Film. Also bisschen Gesellschaftsstudie, bisschen Religion ist natürlich wieder drin. Ich meine, Battlestar Galactica ist ja hochreligiös. Und ne, ist nett. Also gefällt mir gut, aber ist ganz anders. Aber macht Spaß.
Ja, aber was heißt anders? Also wir sind schon im Weltall und es wird auch
gar nicht. Nee? Wir sind auf diesem einen Planeten. Und
aber der Raum-Travel, Space Travel, ja, ist schon erfunden.
Ja, es gibt diesen Zusammenschluss von diesen 12 Planeten gibt es da auch schon, klar. Und die sind gerade dabei, die Zylonen zu erfinden. Also diese Roboter, die dann später gegen sie Krieg führen und sie praktisch vernichten. Oder so gut wie vernichten. Damit geht ja Battlestar Galactica los. Mit diesem Holocaust. Und ja, die werden da gerade entwickelt praktisch.
Und man sitzt die ganze Zeit vorm Fernseher und denkt sich, nein!
Lasst es! Nee, gar nicht. Also es, man ist schon distanziert von dem, was später passiert. Also jedenfalls, mir geht es im Moment noch so, wir sind noch nicht ganz durch. Ist ein ganz andere, also das spielt zwar in dem Universum, Aber es sind ganz andere. Also zum Beispiel, es geht um eine Sekte, die an nur einen Gott glaubt. Und was ein Sakrileg ist, weil die haben eben da viel Gott glauben. Die haben ja diesen griechischen Götterhimmel, ja. Und
was erlaube Sekte.
Genau, und diese Sekte, die begeht gleich in der ersten Folge einen ziemlich fürchterlichen Anschlag, dem mehrere Leute zum Opfer fallen. Und der, was ganz praktisch ist, ist, dass es noch so eine zweite Ebene gibt, nämlich so eine virtuelle Realität, wo dann auch die Protagonisten zum Teil ja so ein zweites Leben führen. Das ist ganz spannend. Und dann eben gehen dann auf die Suche nach den Hintergründen zu diesem Anschlag. Und dann sind dann zwei große Familien, die eben je Familienmitglieder verloren haben. Eine sehr mächtige, die eben dabei ist, diese Zylonen zu entwickeln. Und eine andere, die so ein Mafia-Hintergrund hat und aus der spätere Captain der Galactica stammt. Und so in diesem Spannungsfeld, also einmal dieses, okay, wir haben großen Verlust, persönlichen, wir müssen damit umgehen, da gibt's irgendwie so einen Geheimbund, irgendeinen religiösen, und es gibt diese virtuelle Realität und das spielt alles so irgendwie zusammen. Und das ist schön gemacht, also es ist relativ vielschichtig und nett erzählt. Bin gespannt, was noch kommt. Und ja, es ist halt nur eine Staffel, gell? Also bin gespannt, inwieweit sie das abschließen am Ende.
Das ist jetzt aktuelle Produktion, oder?
Nee, das ist auch auch von damals.
Also mit anderen Worten, es gibt nur eine Staffel und da kommt auch nichts mehr.
Genau, da kommt nichts mehr.
Okay.
Wenn ich so 10 Jahre
alt. So eine Sache, wo du schon vorher weißt, wie bei Firefly.
Genau. Kann toll sein, aber es wird halt nach einer Staffel ist vorbei, gell?
Ja, okay. Verstehe. Ja.
Nee, es ist, ich weiß nicht, wie es für sich stehen würde. Das kann ich ja nicht beurteilen, weil ich ja Galactica gesehen habe. Ich habe das Gefühl, es könnte auch alleine stehen, ohne Galactica. Aber es bringt natürlich schon mehr, wenn man das andere alles kennt. Also, ja. Ist halt noch so ein nettes Schmankerl, wenn man nicht damit leben will, dass Galactica zu Ende ist.
Okay. Gut. Caprica nochmal genau. Erwähnt, Caprica. Wie das heißt, oder Caprica. Wo kann man das gucken? Muss man das kaufen oder gibt es das auf irgendeinem Verleihportal?
Das gibt es sicher auch auf Verleihportalen. Ich habe es gekauft bei Amazon für wirklich ein Appel und ein Ei. Oh, nee, ich habe es verschenken lassen, aber es kostet fast nichts. Also es ist lohnt.
Okay.
Ich weiß nicht, wie viel es kostet, aber es ist wirklich lächerlich wenig. Das ist ja das Schöne an diesen alten Science-Fiction-Serien. Die gibt es ja mittlerweile, ich meine, selbst Star Trek, wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? Gibt es ja echt für ein sehr schmales Geld sehr hohe Sehwerte.
Ja, das ist schön, nur nicht für die unter uns,
nicht für die damals
für viel Geld gekauft haben.
Genau, es tut halt weh, wenn man jetzt plötzlich irgendwie Next Generation für, weiß nicht, 70 Euro komplett kauft oder so. Nee, ganz wenigstens.
Ja, wir haben alle auch schon Autos für mehr Geld gekauft, die am Ende nichts mehr wert waren.
Richtig.
So ist das halt.
Ja, wir haben immer schon richtig Geld für Dinge ausgegeben, wo sie es hinterher... Hatten wir auch schon im Cocktail-Podcast das Thema.
Richtig, da müssen wir auch mal wieder eine Folge machen.
Müssen wir mal machen.
Ja. Müssen wir mal machen. Dinge, die wir mal machen müssen. Was wir vielleicht noch machen können in dieser Sendung jetzt gleich, es steht nicht in unserer Liste und es ist mir gerade eben so eingefallen. Der Eurovision Song Contest war kürzlich und du warst auf Twitter und ich war auch auf Twitter unterwegs, da müssen wir noch drüber reden.
Stimmt. Ja, unbedingt.
Erzähl, wie
hast du das? Haben wir nicht drüber gesprochen, das gibt's ja wohl nicht.
Nein, haben wir nicht. Das war zwar, glaube ich, vor unserer letzten Sendung, aber ich weiß gar nicht, ob Stefan ihn gesehen hat, aber irgendwie sind wir auch gar nicht drauf gekommen, drüber zu reden. Aber jetzt ist mir gerade eingefallen, weil du vorhin Twitter erwähnt hast und da ist mir aufgefallen, du warst irgendwie auf Twitter aktiv und hast es kommentiert.
Ja, ich habe ja sogar schon bei den Halbfinals habe ich ja schon getwittert fleißig. Die habe ich ja auch schon geschaut. Was mir dann den eigentlichen Eurovision Song Contest oder Grand Prix d'Eurovision, wie wir Älteren sagen, ein bisschen ein bisschen langweilig gemacht hat, weil ich ja praktisch alles schon kannte. Es waren ja genau dieselben Auftritte nochmal. Ja, aber gut, hat's dann, ich wusste dann eher auch so, ah, okay, jetzt kommt das und das. Okay, jetzt kann ich den und den Tweet raushauen.
Das ist vielleicht dann
Ganz
durchaus, weißt du,
praktisch.
wenn man jetzt praktisch, wenn man das schon alles vorbereitet hat und
Genau.
die besten Gags sich schon zurechtschrauben konnte in der Formulierung
Ja,
vorher und
ich
so.
meine, muss ich ja, weil meine Tweets sind ja so, die haue ich ja nicht einfach so raus. Dann brauche ich immer ein bisschen Vorbereitung. Gell?
Ja,
Nee,
ich
aber
habe
hat Spaß
ganz
gemacht.
spontan einfach da gesessen und habe mehrere Tabs offen gehabt auf dem Pad. Also mehrere Suchen im Twitter und habe so parallel meine Timeline und irgendwie den Hashtag ESC2015 und so parallel gelesen und habe immer so geguckt, welcher Gag ist schon gemacht worden und habe dann auch
Was schwierig war, weil die Gags einfach verdammt schnell kamen.
ja,
Man
klar, und
hatte so eine Idee und in dem Moment hat man es in Twitter gelesen, ne?
genau, und dann auch die Tatsache mit der Verzögerung. Ich weiß gar nicht, ob wir über Satellit oder über Kabel geguckt. Ich habe keine Ahnung. Ich war bei einer Freundin, der Eltern einer Freundin zu Hause und keine Ahnung, wie da der Fernsehanschluss ins Haus kommt. War mir in dem Augenblick auch egal, aber wir hatten so eine gewisse Verzögerung. Ich habe manchmal schon Sachen auf Twitter gelesen zu dem nächsten Lied und dachte mir, da sind wir doch noch gar nicht. Ist doch noch diese Vorstellungsrunde irgendwie, läuft bei uns auf dem Fernseher noch. Aber offensichtlich sind wir irgendwie so hinten dran gegen irgendeine andere Übertragungstechnik, dass die Leute schon die Witzel über die Künstler machen, die schon auf der Bühne stehen. Aber egal, man macht dann halt noch einen hinterher oder so.
Genau.
Wenn man irgendwie eine Woche später seine eigenen Tweets nochmal liest und selber schon fast den Zusammenhang nicht mehr kapiert,
Das
dann denkt
stimmt.
man
Das
sich so, was habe ich denn da?
geht mir häufiger bei Twitter so, dass ich alte Tweets lese. Das war früher noch, als ich noch nicht. Mittlerweile verlinke ich ja oft irgendwelche Kontext-Zeitungsartikel oder irgendwas, was den Kontext leichter macht. Aber wenn ich mir ganz. Es war irgendwann, da hat mich meine Bekannte gefragt, so, ich soll dir das mal erklären mit meinem Konzept. Und dann habe ich alte Tweets vorgeholt und habe die selber nicht mehr verstanden.
Ja, Twitter ist ein Jetzt-Medium, das ist halt so. Ja, aber in dem Zusammenhang möchte ich gerade mal kurz eine App empfehlen, gehört jetzt nicht zum ESC dazu. Ja, es gibt eine App, die gibt es sowohl für iOS als auch für Android, die heißt TimeHop. Facebook hat jetzt kürzlich sowas Ähnliches angefangen. Bei Facebook kriegt man jetzt manchmal angezeigt, hier, das Ereignis war genau vor einem Jahr heute.
Stimmt,
Und
ja.
toll, dass das da war und jetzt kannst du das nochmal liken oder so.
Und das machen die Leute tatsächlich.
Ja, sicherlich. Aber das ist ja auch manchmal ganz witzig, wenn man so weiß, oh, heute vor 2 Jahren war das und das. Und TimeHop ist das Ganze sozusagen für alle deine, oder sagen wir mal, für die meisten deiner Social Media Sachen. Du kannst da deinen Facebook-Account, deinen Twitter-Account, deinen Foursquare-Account, deinen Instagram-Account und was weiß ich nicht noch alles noch reinkleben. Und dann machst du deinen Timehop auf und dann zeigt er dir an, hier vor 2 Jahren hast du das und das Foto geschossen und also immer genau an dem Tag. Und vor 3 Jahren warst
Aber das
du.
verstehst du dann ja auch nicht, weil du den Kontext ja auch nicht mehr weißt.
Wenn du es jeden Tag aufmachst, schon. Wenn du es jeden Tag aufmachst, guckst du jeden Tag in deine Vergangenheit und erinnerst dich an Sachen, die sozusagen auch
Ja,
so
aber
ein
du hast
Gehirn ist
doch.
ja ein Assoziativspeicher. Also
Ja, stimmt.
du kriegst dann so diese Trigger gegeben und erinnerst dich besser an die Sachen, die heute vor 3 Jahren waren, als du würdest es einfach nicht wissen sonst. Natürlich ist die Frage, was ist da der Mehrwert? Ist das einfach nur ein Gimmick? Ich würde sagen, natürlich, es ist nur ein Gimmick, aber es ist witzig und ich benutze es eigentlich im Moment recht regelmäßig.
Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt heute einen Tweet ablasse über Platter, ja? Und dann in 3 Jahren das und Hashtag das mit Blatter, ja? Weiß heute jeder den gesamten Kontext, weiß genau, um was es geht.
Richtig.
In 3 Jahren mag sein, weil die Sache jetzt so groß ist, aber vielleicht kommt es uns auch nur so groß vor. In 3 Jahren weiß ich vielleicht nicht mal mehr, was Blatter war. Keine Ahnung.
Okay, in dem Fall funktioniert dieses Ding natürlich nicht. Wenn du natürlich aber Facebook jetzt so benutzt, dass du auf Facebook jetzt postest, hier war auf dem BCB das und das Foto oder so, ja? Und du siehst dann 2 Jahre
Ja,
später die,
Foodporn. Auf
ja.
Facebook ist ja nur noch Foodporn. Also Facebook langweilt mich so dermaßen, muss ich sagen. Das ist wirklich krass. Also ist noch irgendwas anderes außer Essen auf Facebook?
Ja.
Aber nicht viel.
Weiß
Ein
ich nicht.
paar
Guck mal,
Kätzchen
ich habe jetzt hier
vielleicht
gerade
noch.
zum Beispiel zurückgescrollt und sehe, dass ich heute vor 2 Jahren genau auf dem Edersee Boot fahren war. Und das sind jetzt all diese ganzen Bilder, wo ich auf dem Edersee Boot fahren war.
Gut, da ist der Kontext ziemlich klar.
Genau, und das sind so Sachen, wo ich möglicherweise vergessen hätte, dass ich, also wenn ich das jetzt hier nicht gesehen hätte, klar weiß ich noch, dass ich auf dem Edersee Boot fahren war. Aber es ist sozusagen so ein Anlass, diese Erinnerung mal wieder vorzukramen und so ein kleines bisschen aufzufrischen. Diese Bilder hätte ich mir jetzt wahrscheinlich heute oder morgen oder in 6 Wochen einfach nicht angeguckt. Jetzt mache ich diese App auf, dann zeigt die App mir die Bilder, dann denke ich mir, ach siehste, Edersee, Boot fahren, könnte man mal wieder machen. Und morgen gucke ich vielleicht rein und sehe irgendeinen anderen Blödsinn und denke mir, ah, heute war nichts dabei. Ja, mein Gott, ich habe eh an der Bushaltestelle gewartet und die Zeit war sowieso zum Totschlagen da. Dann habe ich sie halt so totgeschlagen. Ist jetzt halt eine Möglichkeit, sich kurz zu entertainen, und für mehr, denke ich, ist das auch nicht.
Das ist das, was früher Fotoalbum rausholen.
Ja, aber hat man ja im Endeffekt doch nie gemacht, ne?
Doch, mache ich tatsächlich. Mache ich sogar heute noch, wenn ich bei meinen Eltern bin. Dann nehme ich manchmal ein Fotoalbum raus und gucke mir ein Fotoalbum an. Aus ganz unterschiedlichen Zeiten, so aus meiner Kindheit oder von meinen Eltern von vor 5 Jahren oder so. Ist ganz nett. Okay. Aber es natürlich liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich dann eben in diesem Elternhaus, in diesem früher Kontext bin. Ja, das ist ja auch ein bisschen wie eine Zeitreise. Ja. Gell? Ja.
Da hast du natürlich einen Vorteil, dass dein Elternhaus oder, also da gibt es ja unterschiedliche Setups sozusagen, dein Elternhaus ist noch das, was es wahrscheinlich deine gesamte Kindheit über war, oder?
Oh ja, da war vor ein paar Jahren, das ist noch nicht lang her, vielleicht vor, lass es 5 Jahre sein, also da war ich auch schon deutlich über 30, da war die Diskussion, ob man mein Kinderzimmer jetzt mit einer normalen Tapete tapezieren kann oder ob die Kindertapete dranbleiben soll. Und zwar nicht so, dass ich da mitdiskutiert hätte, sondern auch meine Eltern. Ja. Mein Vater war dann zum Beispiel der Meinung, man könnte ja auf dem Kamin, also da ging der Kamin durch, also nicht offener Kamin, sondern so, ja, der Schornstein.
Ja.
Man könnte ja auf dem Schornstein könnte man praktisch als so Kontrast die Kindertapete, ich weiß gar nicht mehr, was das war das die Monchichi-Tapete noch? Ich bin mir nicht sicher.
Ja, hast du deine 16 und 17 und 18 Jahre alte Kindheit verbracht?
Ja, krass, gell? Ja, ich habe natürlich der Heavy-Metal-Poster davor geklebt, ja klar. Aber mein Vater hat gemeint, man könnte ja da diese Monchichi-Tapete lassen und außenrum die normalen, meine Mutter hat sich natürlich gesagt, Quatsch, es wird alles tapeziert. Aber weißt du, also auf dem Niveau ist, also mein Kinderzimmer ist halt immer noch Kinderzimmer, gell? Also das ist
unfassbar.
Da stehen noch ein paar neue Möbel drin, so und das der Heimtrainer von meiner Mutter, aber eigentlich ist es noch das Kinderzimmer. Es ist wirklich schon ein bisschen gruselig, muss man sagen.
Also, ja, das ist extrem. Also ich habe meine Kindheit, wenn wir jetzt gerade hier bei Post-Privacy-Diskussionen sind, ich habe meine Kindheit in mindestens 5 Wohnungen, das habe ich jetzt grob überschlagen, möglicherweise habe ich was vergessen, verbracht. Wohnungen und Häuser gemischt. Wir sind öfter umgezogen und demzufolge existierte schon, als ich 16 war, sowas wie mein Kinderzimmer von damals nicht mehr, weil das zu dem Zeitpunkt schon 3 oder 4 Mal gewechselt hatte. Und jetzt existiert da gar nichts mehr. Also wenn ich meine Eltern besuche, dann leben die in Wohnungen, in denen ich nie gelebt habe. Mhm. Es gibt mein Kinderzimmer in dem Sinne nicht mehr. Und insofern finde ich das immer faszinierend, wenn andere Konstellationen, so wie jetzt bei dir oder Claudia natürlich auch, so dieses wir gehen da hin und da ist dann mein Kinderzimmer. Man kennt ja auch so Zwischenlösungen, wo man sagen kann, okay, andere Freundin zum Beispiel kann ihre Mutter besuchen. Da gibt es das Zimmer noch, in dem sie ihre Jugend verbracht hat. Aber als sie ein bisschen kleiner war, haben die auch woanders gewohnt. Also da geht es so ein Stück weit zurück, aber eben auch nicht bis zum Anfang.
Ja, bei mir geht es auch nicht bis zum Anfang. Also ich habe ja bis ich 7 war. Oder bis ich 6
okay,
war.
Das ist schon ziemlich weit. Also ich meinte jetzt eher so Richtung 14 oder so.
Nee, aber so ab 6, bis ich ausgezogen bin mit 19, war das mein Zimmer. Also.
Ja. Sehr interessant.
So ist das bei uns.
Genau.
Und bei meinen Geschwistern ist es auch so. Also die beiden, alle 3 Zimmer sind noch sehr unverändert. Sind so ein paar Dinge wurden reingestellt oder haben sich verändert, aber eigentlich erkennt man es noch. Zum Teil hängen sogar die gleichen Poster. Und das Lustige ist, es fällt mir nicht mehr auf. Also die Theresa hat neulich erzählt, sie hätte den Lucius gestillt bei mir im Zimmer und er hätte immer hoch auf dieses Poster geschaut und da hat sie ein Poster beschrieben, wo mir überhaupt nicht bewusst war, obwohl ich in dem Zimmer jetzt nicht selten bin, aber mir war überhaupt nicht bewusst, dass dieses Poster da noch hängt. Und zwar ist es ein Desperado-Poster, dieser Antonio Banderas Rodriguez-Film.
Oh ja,
hervorragend. Aus den tiefen 90ern, genau. Und hat sie eben dieses Poster geschrieben, irgendwie mit. Oder nein, jetzt fällt mir gerade auf. Nee, die hat das Konstantin-Poster beschrieben. Aber auch da ist mir nicht mehr bewusst. Sie hat nämlich irgendwas erzählt von einer Waffe, die so kreuzförmig war. Nee, das ist nicht das. Ja, richtig, das ist das Konstantin-Poster. Ist lustig. Also ich sehe das halt nicht mehr, gell?
Desperado müssen wir wieder gucken. Das ist ja irgendwie Fortsetzung, Schrägstrich, Remake von El Mariachi.
Ist aber auch die Frage, ob wir uns den kaputt machen wollen, gell? Also ich glaube, dass der immer noch gut ist, aber bist du dir wirklich sicher?
Naja gut, den muss man halt sehr in seinem Kontext sehen, dass El Mariachi ein absoluter Low-Budget-Film gewesen ist, den sich Rodriguez damit finanziert hat, dass er sich irgendwie in einem Krankenhaus für so Medizinexperimente hat angemeldet, wo man dann irgendwie $5,000 für kriegt, wenn man das macht. Muss irgendwie so Nierenmittel an ihm testen oder so. Und damit hat er dann irgendwie, mit dem Geld hat er diesen Film gedreht. Also wenn du den in seinem Kontext siehst, kannst du den schon, glaube ich, noch genießen. Denn das darfst du halt auch nicht falsch, sozusagen in falschen Hals kriegen. Mhm. Fiel mir nur gerade ein, wo du Desperado gesagt hast.
War lange Zeit mein Lieblingsfilm.
Ja, aber solche Effekte von Dingen, die wo Leute sagen, du hast doch das und das, hatte ich neulich, da hat mir eine Freundin erzählt, dass ich mal irgendwie, oh Gott, was war das, irgendwie ein T-Shirt oder ein Pullover oder sowas hatte, der so fürchterlich gewesen sei und den hätte ich immer angehabt. Und die hat da irgendwas beschrieben und ich habe, nee, sowas habe ich nicht. Hab ich nicht. Gibt's nicht. Und dann irgendwann hatte sie dann das Beweisfoto oder ich weiß den genauen Zusammenhang nicht mehr, aber es war so Richtung hier und da ist es jetzt und dann muss ich ja, ach, das Ding! Ja, stimmt. Aber das ist genauso dieser Effekt, wie du, da hängt doch dieses Poster in deinem Zimmer. Nein!
Das hängt doch schon seit 15 Jahren nicht mehr oder 20.
Ja. Mhm. Es gab so eine ähnliche Geschichte auch mal mit einem Wecker, den ich angeblich bei ihr vergessen hatte. Und dann hat sie den beschrieben und dann habe ich fest geleugnet, dass dieser Wecker mir gehört oder dass ich jemals einen Wecker hatte, auf den diese Beschreibung passen würde.
Ja, oder überhaupt einen Wecker. Nicht also das Handy.
Und dann hat sie den Wecker mitgebracht und habe ich gesagt, oh, ja, das ist mein Wecker, den habe ich schon lange gesehen.
Den vermisse ich schon 20 Jahre.
Nee, das nicht, aber der steht jetzt heute in meinem Bad und seitdem habe ich im Bad eine Uhr, die mir aktuell, weil der ist auch ein Funkwecker, habe ich morgens so, wenn ich das Gefühl habe, kriege ich die U-Bahn noch, muss ich jetzt, kann ich mir noch die Haare in Ruhe kämmen oder muss ich so aus dem Haus? Da steht da jetzt dieser Wecker, der, glaube ich, seit Jahren nicht mehr wecken kann, weil dieser Knopf, womit man die Weckzeit einstellt, ist abgebrochen. Was ihn so ein bisschen, sagen wir mal, seiner Hauptfunktion beraubt. Aber so als Digitaluhr im Bad macht er sich noch wirklich gut jetzt.
Ja.
Ja. Also, ich glaube, diese Sendung hat ihre Themen erschöpft, nachdem wir jetzt von Jugendzimmern über Wecker und T-Shirts hin zu, ich weiß nicht, was wir noch alles hatten, dem ESC haben wir jetzt gar nicht so viel besprochen, ne?
Nee.
Warst du jetzt damit einverstanden, dass wir 0 Punkte bekommen haben?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ist doch besser, als irgendwie 8 Punkte zu kriegen, oder? Also, das ist doch, ich meine, 0 Punkte, das ist irgendwie cool wenigstens. Hm. Aber ich meine, gut, wie cool es für die Sängerin ist, weiß ich nicht. Aber
für die ist echt übel. Ja, aber gut, ist für irgendeinen ist es, ich meine, da
Engelbert halt Humperdinck
hat sich auch nicht umgebracht. Also.
Gerade Deutschland und Österreich. Es ist halt schon echt gemein, dass der Gastgeber nichts gekriegt hat. Also gar nichts.
Ja, das ist bitter.
Aber ich finde, das ist diese ganze Veranstaltung, das darf man nicht ernst nehmen. Das ist einfach eine lustige Unterhaltung, wo das wissen wir doch schon, das war doch schon immer so, dass Punkte irgendwie hin und her geschoben werden, Punkte aus Gründen gegeben werden, die nichts mit der Musik zu tun haben, aber auch gar nichts. Zum Teil natürlich auch wegen der Musik, aber, oder wegen der Show. Aber zum Teil halt auch einfach nur Schiebung. Und da muss man sich distanzieren und sagen, okay, das macht aber trotzdem irgendwie Spaß. Und dann macht es auch Spaß, wenn irgendein Land und auch das eigene eben 0 Punkte bekommt. Also ich finde das so lustiger, als wenn wir irgendwo im Mittelfeld sind. Was wollen wir im Mittelfeld?
Und was sagst du zu den Gewinnern? Ich meine, der Schwede hat sich ja durch seine homophoben Einlassungen eigentlich so ein bisschen disqualifiziert. Er ist jetzt vor den vor dem homophobsten Land Europas, vor Russland gelandet. Es ist so, okay,
ja,
da kann man.
Also die Show war halt richtig gut, die er gemacht hat. Das Lied war auch irgendwie dran. Also das ist einfach dieses Jahr, da waren wir vielleicht, war das letztes oder vorletztes Jahr, wo wir mit Cascada aufgetreten sind.
Oh, das war so grausam.
Da war, nee, das hätte dieses Jahr gepasst. So Eurodance ist einfach wieder da. Die 90er, schau dir an, was die Leute tragen, ja. Es ist nicht nur, dass die Mädchen wieder Leggings tragen, sondern es plötzlich ist wieder bauchfrei mit Piercing im Bauchnabel da, ja. Und die Leute tragen es so, als wäre es der neueste heiße Scheiß. Und das ist das, worüber wir uns jetzt 15 Jahre lustig gemacht haben, ne? Und genauso ist die Musik wieder da. Also der Eurodance ist einfach wieder en vogue. Und da waren wir mit Cascada einfach ein bisschen zu früh. Kann man nichts machen.
Tja, ich war für Australien.
Und ich auch. Australien war super.
Absurderweise war ich auch ein ganz kleines bisschen für England.
Die waren auch gut,
Ich fand diese Great Gatsby-Nummer irgendwie gar nicht so abwegig. Aber
nö, ich fand's so gut.
Da reißt du offensichtlich keinen Blumentopf mit irgendwo runter.
Ist halt im Moment nicht Thema, gell? Ist halt, also du musst da auch irgendwie einen Zeitnerv treffen. Und Australien war halt merklich viel professioneller als der ganze Rest. Und hat vielleicht auch deswegen nicht so richtig hundertprozentig reingepasst. Gell? Aber ich fand es lustig, dass sie dabei waren. Also fand sie gut. Ich fand auch Israel super. Sehr lustig.
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gib mir mal ein Stichwort.
Golden Boy.
Ach Gottchen. Ach, der 16-Jährige.
Ja, genau.
Oh, furchtbar.
Ich fand es super, weil das Lied so vielschichtig war. Es ging ja ganz anders los, als es dann weiterging. Und es hat irgendwie so drei, glaube ich, es waren praktisch drei Lieder, wenn man so will. Ja, und so unbekümmert gute Laune Musik. Also mir hat es gefallen. Und zu unserem Lied muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich das Ausland wäre und würde halt sehen, okay, Deutschland hat gewonnen mit Lena, ist dann im nächsten Jahr mit derselben Person nochmal angetreten und jetzt bringen wir eine, die wieder, naja, abstrahieren wir es mal, wieder genauso aussieht und wieder so ein Lied macht. Also mir war das auch zu sehr Lena. Also klar, nicht so niedlich, bisschen erwachsener und so. Aber eigentlich nichts Neues. Also ich wusste auch nicht, was das soll, ganz ehrlich. Auch wenn ich die nicht schlecht finde. Ich finde die auch besser als Lena. Aber keine Ahnung, ob der Kümmert mehr geholt hätte. Ich weiß es nicht.
Das bleibt immer ungeklärt. Wichtig ist jetzt nur noch zu verstehen, warum wir jetzt doch Letzter sind und Österreich Vorletzter, obwohl beide 0 Punkte haben.
Ja, ich weiß nicht, was diese Diskussion soll.
Die Diskussion ist völliger Blödsinn, aber ich wollte jetzt einfach nur noch mal hier auflösen,
warum es so ist. War es nicht sogar andersrum?
Zuerst war es andersrum. Zuerst waren wir plötzlich Vorletzter, obwohl wir ja beide 0 Punkte haben. Eigentlich müsste es ein geteilter 26. Natürlich. Platz sein, wenn man so will. 25. Aber die Regel, die sie jetzt aus dem Hut gezaubert haben, die Regel der verantwortlichen EBU, European Broadcasting Union, besagt, dass bei Punktgleichheit der Teilnehmer vorne liegt, der einen früheren Startplatz hat, weil der ist sozusagen benachteiligt mit seinem früheren Startplatz, also wird ihm das früher angerechnet. Und die Österreicher sind auf Platz 26 gelandet, weil sie auf Startplatz 14 aufgetreten sind und wir hatten Startplatz 17. Damit waren wir sozusagen näher am Voting und hätten so ein bisschen so Restsympathien noch schneller mit ins Voting rüber retten können. Und deshalb wird uns das zum Nachteil ausgelegt und wir sind jetzt 27. Da schicken Sie Ihre Empörungsbriefe bitte nicht an info@sneakpod.de, sondern irgendwo anders hin, meinetwegen an info@postillon, derpostillon.com oder so. Keine Ahnung. Ich wollte diese völlig absurde...
Ja, ich wurde auf Twitter dann dumm angemacht, weil ich eben von Deutschland als auf dem letzten Platz irgendwas geschrieben hatte. Und dann wurde ich gleich von einer so gemaßregelt, ne, wir sind nicht auf dem letzten, wir sind auf dem vorletzten Platz rein nach Regeln oder keine Ahnung, irgendwas, ja. Gut, okay. Ist ja schön, dass es im Nachhinein sich, werde ich glaube ich nachher gleich noch antworten.
Da kannst du nochmal richtig hämisch nachtreten. So.
Genau. Werde ich machen. Aber wo ich finde diese ganze Diskussion albern. Ich meine, 0 Punkte ist 0 Punkte. 0 Punkte ist letzter Platz, völlig egal.
Ja.
Also, ja.
Nun ja.
Mhm.
Hätten wir das auch geklärt.
Aber war schön, hat mir Spaß gemacht wieder.
Mir hat es Spaß gemacht, mit dir mal wieder zu senden.
Ja, mir auch.
Und die Sendung schließt dann jetzt hier. Nächste Woche haben wir hoffentlich wieder einen Sneak-Film. Und wie gesagt, ich hatte ja Mad Max 4 schon mal vorsichtig in Aussicht gestellt. Ich hoffe, das klappt mit den Leuten, mit denen ich gehen wollte. Stefan wollte auch mit. Den muss ich auch noch anschärfen, dass er da mitkommt. Ja, Und dann, ja, und dann schreibt dann ihr Kommentare in der Zwischenzeit gerne auf sneakpot.de. Eine kleine Sache habe ich noch, die wir jetzt gleich noch im Anschluss spielen. Ich glaube, die kannst du jetzt, so wie es hier verkabelt ist, gerade nicht hören. Aber es hat sich ja so als kleiner Running Gag eingebürgert, dass man in der Begrüßung, wenn man vorgestellt wird, ich glaube, ich habe damit mal irgendwann angefangen und das hat sich dann irgendwie so verselbstständigt, dass man dann irgendwie immer Howdy sagte. Und Howdy hat sich auf unseren vermutlich jüngsten Hörer abgefärbt. Unser Hörer Olli hat einen kleinen Sohn namens Noah und Noah hat dieses Howdy gehört und hat das jetzt in seinen ersten aktiven Sprachschatz, er ist noch nicht sehr alt, zurecht gelegt und sagt jetzt öfter mal Howdy und Olli hat das für uns aufgezeichnet und hat uns
und
das.
Wie alt ist der?
Jetzt müsste ich lügen, ja, nicht ganz anderthalb, sowas in der Art. Oder vielleicht schon anderthalb so.
Also er spricht noch nicht so richtig.
Ja, es fängt so an jetzt. Und ja, ihr hört jetzt gleich noch unseren jüngsten Hörer Howdy sagen. Und damit verabschieden wir uns dann jetzt. Tschüss.
Tschüss.